Grüßt euch Leute, willkommen zu einer weiteren Episode des Hypertrophy Cast. Freut mich riesig, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt. Ich muss mich zu Beginn aber direkt mal entschuldigen für die etwas miserable Soundqualität. Das Mikrofon war nicht richtig eingesteckt, das Ganze haben wir aber für den zweiten Teil der Unterhaltung gefixt. Das Q&A kommt dann in 2 Wochen online und ja, ich hoffe ansonsten, dass es euch gut geht, dass ihr trotzdem was aus der Episode mitnehmen könnt und dass euch das Ganze gefällt. Also, wenn dem so ist, lasst ein bisschen Support da. Ansonsten viel Spaß mit der Episode zusammen mit dem Sepp. Let's go. Ja, grüßt euch Leute. Willkommen zum Hypertrophy-Cast. Heute zu einer sehr, sehr, ja, besonderen Episode, würde ich fast schon sagen. Mit dem Bro-Sepp hier im Live-Format. Wir haben uns in Köln beim Sepp getroffen, sind ja beides Kölner und ja.
Jetzt Nachbarn sind wir.
Nachbarn sind wir schon, ja. Wir wohnen jetzt im gleichen Örtchen, ich bin ja umgezogen. Und ja, machen jetzt heute mal eine Episode im Live-Format, also für alle, die das jetzt auf YouTube hören. Ja, für die Spotify oder Apple Podcast-Hörer, ihr könnt natürlich noch umschalten, um uns dann auch hier live auf Sepps Couch zu sehen, wenn ihr das möchtet. Und ja, Sepp, wir haben das letzte Mal gesprochen, als du in der Wettkampfdiät warst.
Ja.
Die musstest du ja dann abbrechen aufgrund der Corona-Situation. Die Wettkämpfe hätten nicht stattgefunden. Und du hast ja jetzt dein Wettkampfdebüt auch auf die Herbstsaison 2021 verschoben. Jetzt gibt es ja auch wieder gute neue Nachrichten. Gyms öffnen jetzt so langsam wieder in Deutschland. Du hast ja jetzt auch lange nicht in deinem Home-Gym trainieren können. Hattest, glaube ich, noch relativ gute Trainingsmöglichkeiten, würde ich fast schon sagen. Aber ja, was macht jetzt so diese Nachricht mit dir?
Ich bin da skeptisch, ne? Also, ich meine, hättest du gedacht, dass wir im November wirklich durchziehen bis April? Ich hätte es gedacht. Also, ich glaube, viele nicht. Ich glaube, die allermeisten haben wirklich gedacht, dass diese Salami-Taktik keine Salami-Taktik wäre. Also, dass man halt immer wieder so 2 Wochen...
Salami-Taktik habe ich noch nie gehört.
Das heißt, das ist Machbegriff.
Ja, erklär,
musst du mal googeln.
Ja. Erklär mal, was ist das?
Also, man hat immer so ein Scheibchen, ne? Man gibt immer so ein Scheibchen. Man sagt so, noch 2 Wochen, Bruder, dann ist alles gut. Und in 2 Wochen sagt man wieder so, ne? Wieder
okay.
So eine dünne Scheibe, die du dann bekommst. Aber am Ende des Tages haben, glaube ich, viele nicht erwartet oder damit gerechnet. Natürlich alle, die das behaupten, die sagen, ja, ich wusste das natürlich vorher schon. Aber ich wette, die meisten Leute hätten da auch nicht mitgemacht, wenn die gewusst hätten, dass sie jetzt ein halbes Jahr zumachen müssen.
Ja, doch.
Ich meine, auch in anderen Ländern so, ne? Also wenn die wissen, okay, da kann man eh nicht rein vertrauen, was die Regierung sagt. So, dann machen die halt einfach auf.
Ich muss aber sagen, jetzt so, also Ende März war jetzt für mich eher unerwartet. Ich hätte jetzt tatsächlich erst eher so auf Mai oder so gepokert. Gut, ich meine, das ist jetzt auch kein Schritt jetzt komplett zurück in die Normalität. Es ist ja immer noch alles abhängig auch vom Inzidenzwert. Von der Bundesregierung gibt es die Info, dass man bei einer Inzidenz von unter 50 ja, ich sag mal, ohne Einschränkungen fast schon trainieren kann und bei einer Inzidenz von 50 bis 100 immer nur mit einem tagesaktuellen Schnelltest. Das ist ja auch nochmal so eine Limitation. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, bei uns in NRW liegt die Inzidenz jetzt bei 65, also da müsste noch was passieren, dass es dann, ich denke mal, für die meisten einfach auch wieder möglich wäre, im Gym zu trainieren, weil, ja, hatten ja schon eben drüber gesprochen, so diese Schnelltests. Die sind, glaube ich, sehr, sehr schnell ausverkauft oder schwer zu ergattern und du bräuchtest ja dann wirklich jeden Tag ein, also um dann auch wirklich dein Training nochmal durchziehen zu können. Deswegen, du planst jetzt also noch nicht damit jetzt, dass es ab Ende März dann wieder regulär im Gym weitergehen kann.
Ja, ich hoffe es natürlich, ne? Aber ich habe meine Trainingsmöglichkeit, die ist jetzt auch nicht optimal, aber schon mal sehr, sehr gut. Deswegen, ja, es freut mich natürlich, wenn es so kommen wird, aber boah, ich rechne nicht damit. Also, ja, kann halt auch vieles passieren. Es ändert sich ja auch ständig. Sich krass drüber zu freuen, wenn es dann doch nicht passiert, da ist die Enttäuschung nur größer.
Das stimmt. Nee. Ist aber auf jeden Fall so ein kleiner Lichtblick am Ende des
Tages. Definitiv, klar.
Ja, und ich habe jetzt auch so schon wieder Technikvideos von Kunden bekommen, die jetzt schon wieder im Gym trainieren können und so. In anderen
Hessen,
genau. mega cool. Also ja, ich würde mir echt wünschen, da auch bald wieder im Gym trainieren zu können.
Definitiv.
Ich habe jetzt mein Home-Gym auf meine Terrasse verlagert und ich muss jetzt auch gleich, nachdem wir hier fertig sind, dann nochmal meine zweite Einheit des Tages vermutlich dann im Regen absolvieren.
Geil.
Ja, es sind gerade schon...
Herzlich voll ab.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist echt, also ich glaube, da weiß man das Gym auf jeden Fall auch wieder zu schätzen.
Definitiv.
Warum ich dann riesig, wenn es wieder losgehen kann. Aber du hast jetzt gesagt, so deine Trainingsmöglichkeiten sind nicht ganz optimal. Was hast du gerade für Trainingsmöglichkeiten und was würde dir fehlen? Was würde im Gym vielleicht noch neu dazukommen, was du jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch nicht machen
würdest? Ja, also es ist definitiv Meckern auf hohem Niveau. Mhm. Ich habe einen Rack, ich habe einen Kabelturm und that's it eigentlich. Mhm. Aber damit kann man schon sehr, sehr viel abdecken. Aber ja, so ein Beinstrecker, ein Beinbeuger, eine Beinpresse, Hackenschmidt, irgendeine Brustpresse oder so, oder ein Kabelturm mit einer höheren Qualität, weil die haben zwar einen Kabelturm, aber ja, da hast du auch voll wenig Range of Motion und der Widerstand ist jetzt nicht so ganz optimal, aber klar, also wäre ich jetzt auch nicht so fortgeschritten, wäre das auch überhaupt kein Problem, aber wenn du halt eine Hantel hast, die nicht mitdreht, ne, weil das Kugellager schon aus, weiß ich nicht, 1985 ist, dann merkst du das schon, wenn du Bankdrücken machst und diese J-Kurve drückst und die ganze Hantelstange versucht sich halt mitzudrehen. Ist auch für die Gelenke halt nicht so cool. Ne? Mhm. Und es ist, glaube ich, ein bisschen geschuldet, dass ich halt ein bisschen fortgeschrittener bin und auch ja, darauf stehe, optimal zu trainieren. Also ich habe wahrscheinlich immer noch Gains gemacht. Also ich wette mit dir, da ist bestimmt was gegangen, aber es ist halt einfach nicht so optimal. Also wie gesagt, es ist sehr grundübungslastig, sehr systemisch belastend, auch irgendwo gelenksbelastender, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht die beste Langhantel zur Verfügung habe und generell sehr viele Grundübungen machen muss, aber man arrangiert sich. Und am Ende des Tages, ich glaube, die Ergebnisse sind gar nicht mehr so viel schlechter und das macht halt viel weniger Spaß.
Ja, ja, ich glaube, der Spaßfaktor ist da echt.
Man macht doch immer wieder das Gleiche. Also man kann nicht mal irgendwie 5 Monate beugen und dann mal 5 Monate Beinpresse machen oder so. Also ich beug halt nur.
Ja.
Immer. Jedes Mal.
Ja. Ja, ich glaube, also mir geht es auch erstmal um die Übungsvariation auch wieder, ne? Einfach auch wieder neue Übungen machen zu können, frischen Wind reinzubringen und klar natürlich auch wieder verschiedene Funktionen auch abzudecken, ne? Vor allem bei zweigelenkigen Muskeln, jetzt zum Beispiel dem Hamstring so, gerade kannst du halt super die Hüftextension trainieren über Hip Hinges, ADLs, Hip Thrust, alles mögliche, aber jetzt vielleicht ein Beinbeugen an der Maschine, das fällt halt gerade so ein bisschen weg. Ich meine, das kann man auch sehr gut machen über so Floor Slides zum Beispiel oder so.
Hast halt immer eine komische Widerstandskurve. Das, ne? Also entweder hast du in der Dehnung voll viel Last oder in der Kontraktion voll viel Last. Mhm. Klar kann man da komplementär arbeiten, indem man halt zwei Übungen nimmt, die sich ergänzen. Aber ja, es ist schon, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man trotzdem eine Übung hätte, die auch vom Setup nicht so kompliziert ist und nicht irgendwie noch deine Balance beansprucht und dies und jenes. Ne?
Ja.
Ja, aber wie gesagt, trotzdem Gains gemacht wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Meckern auf dem Niveau. Ja. Klar. Also am Ende des Tages so, gib mir eine Langhantel und ich arrangiere mich irgendwie. Es klappt schon. Aber ob es dann so viel Spaß macht und ob man das Beste in der Zeit rausholt, das sind dann halt wieder zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ja, absolut. Du hast jetzt auch Widerstandskurven angesprochen, das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, wird jetzt auch häufiger so diskutiert oder viele Athleten machen sich da jetzt auch mehr Gedanken drüber, okay, in welcher Position wird der Muskel belastet, ist das jetzt in der gedehnten Position oder in der verkürzten Position, wo wird die Übung letztendlich schwer und da haben wir jetzt auch gerade, ne, sind wir auch, sag ich mal, so ein bisschen limitiert, einfach durch die Übungsauswahl, zum Beispiel jetzt beim Rücken, ne, da ich denke, du machst auch gerade einfach viele freie Ruderbewegungen und ist es ja immer gleich. Ne? Unten ist man noch sehr, sehr stark oder da ist der Widerstand relativ gering. Auch einfach, weil natürlich auch die Kraft des Muskels im Laufe der Bewegung abnimmt. Also unten hat man viel Kraft, unten ist das Gewicht leicht und es wird dann nach oben hin immer schwerer. Und es wird dann auch schwierig, ne, diese verkürzte Position des Muskels einzunehmen. Und ja, da hätte man zum Beispiel im Gym ja dann auch wieder viel mehr Möglichkeiten, dann zum Beispiel an der Rudermaschine dann wieder zu trainieren, wo der Widerstand nach hinten dann leichter wird, wo die verkürzte Position dann besser eingenommen werden kann.
Ja.
Für wie relevant hältst du das? Ist das so ein Thema, wo man sich Gedanken drüber machen sollte? Oder sagst du, ist das so ein bisschen overhyped vielleicht auch?
Boah, also ich beschäftige mich damit echt lange schon. Mhm. Aber es ist halt auch nicht so mega wichtig.
Mhm.
Also es ist halt wieder so ein Punkt der Optimierung. Mhm. Wenn du natürlich Technik nicht stimmt oder so, oder du zu wenig Proteine konsumierst, dann mach dir auf jeden Fall darüber keine Gedanken. Mhm. Aber es macht durchaus Sinn, klar. Also ich könnte nicht sagen, wie viel Prozent es ausmacht.
Nee.
Bestimmt ein paar, aber auf jeden Fall nicht zweistellig. Nee. Glaube ich nicht.
Nee.
Zumindest nicht für jeden Muskel zweistellig. Mhm. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, so 5 bis 10 Prozent so max könnte schon sein. Wenn du jetzt ein Setup hast, wo du vielleicht nur immer eine Position des Muskels getroffen hast. Also angenommen, du nutzt nur Übungen mit einer sehr, sehr hohen, einem sehr, sehr hohen Widerstand in der Kontraktion.
Ja.
Dann würde ich fast schon sagen, eventuell könnte es schon ein paar Prozent mehr ausmachen als ja, der Optimalfall.
Nice. Ja, denke auch. Also ja, ich mache mir da natürlich auch jetzt meine Gedanken drüber. So, und klar, zum einen, wenn es um das Thema Übungsauswahl geht, dann schaut man sich natürlich an, okay, was für Funktionen werden dann trainiert, und der nächste Step wäre dann natürlich dann nochmal, okay, in welcher Position der Bewegung ist der Widerstand am höchsten. So.
Das ist aber cool, dass das jetzt aufkommt, weil man merkt so, dass das kollektive Bewusstsein oder das kollektive Fitnesswissen auch irgendwie besser wird. Ne?
Absolut.
Also vor 3-4 Jahren hat sich damit noch keiner beschäftigt. Ja. Da habe ich immer ein paar Videos gemacht zu aktiver Insuffizienz oder so. Und
Legendenvideo kenne ich noch.
Ihr kennt das noch? Das hat halt einfach keiner gecheckt. Auch. Mittlerweile glaube ich schon, dass das einige Leute halt schon verstehen. Ja,
ja, ja, ja. Ich glaube so auch das Thema Biomechanik rückt halt immer so ein bisschen mehr in den Vordergrund, auch für, ja, jetzt vielleicht auch Coaches, die jetzt neu so ins Game kommen, die beschäftigen sich dann auch viel eher damit. Also so als ich damals so angefangen habe, mich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, stand dann immer so im Vordergrund, okay, wie viele Sätze soll ich machen und wie dosiert man den Trainingsstress und mit wie viel Prozent Intensität trainiert man.
Ja, ja.
Und jetzt geht das Ganze vielleicht wieder so ein bisschen mehr hin zur Lehre des Körpers und eben auch zur, ja, Biomechanik und, ne, und auch zu Widerstandsprofilen und allem drum und dran. Also finde ich eigentlich eine ganz coole Veränderung, so, dass jetzt auch wieder so ein bisschen mehr, ja, auf die Dinge geachtet wird, die ja eigentlich im Vordergrund stehen sollten, die ja eigentlich so die Basics so ein bisschen abbilden auch.
Definitiv,
so,
ne? Ja. Ja, wie du dich im Raum halt bewegst. Ne?
Mhm, richtig. Ja. Ja. Ich meine, du hast ja auch Maschinenbau studiert.
Ja.
War ja auch, denke ich, da sehr, sehr hilfreich, das Studium.
Voll. Also ich glaube, sehr, sehr hilfreich.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich generell ein gutes Verständnis dafür einfach habe.
Mhm.
Oder ob das durch Studium besser geworden ist. Also besser auf jeden Fall, aber die Frage ist halt, wie viel besser. Aber für mich ist das meiste halt einfach nur so logisch. Das ist halt so Menschenverstand, aber vielleicht auch nur, weil ich einen gewissen Background habe.
Safe.
Hätte sein können, dass ich mit einem anderen Studium nicht gesagt hätte, boah, das ist doch eigentlich klar. Also, warum muss ich jetzt überhaupt erklären? Das ist doch obvious.
Nee, ich glaube, für viele ist das gar nicht so klar. Ich denke, du ja gut, bringst auch eine gewisse, kann man das sagen, Grundintelligenz schon mit.
Das sagst du jetzt.
Ich denke, da wird der Großteil mir auch definitiv zusprechen, aber ja, ich denke, so ein Studium ist da, glaube ich, nochmal sehr vertieft. Ne?
Ja, ja.
Sorgt dann halt auch dafür, dass das wirklich verstanden wird, das Thema, und fast schon selbstverständlich dann auch wird. Ne?
Ja, ja.
Ja, cool. Wollen wir noch ein bisschen über deine aktuelle Situation quatschen? Du bist ja jetzt gerade am Ende von deinem Minicut, hast du gesagt.
Ja.
Wie gesagt, aus der Wettkampfdiät wurde nichts. Mit wie viel Kilo hast du die damals beendet?
91x, irgendwas mit 91.
Ja.
Also nach einer Woche Diet Break. Ich habe danach noch eine Woche Diet Break gemacht und dann die Diät praktisch beendet.
Ja. Nice. Und dann hast du wie lange aufgebaut?
Knapp 5 Monate.
Mhm.
Ja, 5-6 Monate waren es jetzt.
Was hast du dazugenommen in der Zeit?
8 Kilo.
Mhm.
Ja.
Geht eigentlich noch. Ne?
Voll okay.
Ja. Ja, ja. Und hast du das Gefühl gehabt, in der Zeit gut aufgebaut zu haben?
Nee, immer. Ja. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Also ich habe immer das Gefühl, dass in letzter Zeit das ging. So, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wieder ein bisschen Magermasse dazu gekommen ist. Ja,
ja, nice. Du hast ja dann auch die Diät, wie gesagt, vorzeitig beendet. Wie war das so, diese 91 Kilo? Warst du da schon sehr, also so in diesem Bereich, wo du sagst, so, die Diät hat mich schon ein bisschen geschändet, so? Oder war das noch so, wo du sagst, hey, jetzt von da aus kann ich easy wieder in den Aufbau gehen und von Tag 1 an dann wieder gute Hypertrophie jetzt?
Ich glaube schon,
ja.
Ja, ich habe auch meine Blutwerte letztens nehmen lassen. Und der Testwert war auch eigentlich voll okay. Also entweder bin ich jetzt wirklich maximal recovered oder ich war initial gar nicht so im Arsch.
Mhm.
Und ich glaube eher Letzteres. Also ich hatte schon leichte Blutstreifen und so, aber ja, da hätte auf jeden Fall noch das eine oder andere Kilo weggemusst für so eine Endhärte. Mhm. Ja, das Lustige ist auch, ich habe ja noch nie ein Blutbild in der Prep genommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt so einen starken Testo-Drop habe, mhm, bis Körperfettanteil X. Das werde ich diesmal auf jeden Fall machen.
Ja,
mach. Für mich ist das neue große Ding Blutbilder. Ich bin immer so ein bisschen Schiss davor, ne? Weil, keine Ahnung, was bringt es dir, wenn du weißt, dass deine Schilddrüse nicht funktioniert oder dein Testo-Wert. Mhm. Wenn du halt dopingfrei starten willst, dann kannst du halt eh keine TRT machen. Deswegen gab es mir so, was bringt mir das?
Ja.
Aber jetzt versuche ich schon auch ein bisschen anhand meines Blutbildes das Ganze vielleicht ein bisschen zu optimieren, beziehungsweise zu wissen, bis wohin ich überhaupt diäten kann, mhm, ohne Probleme zu bekommen. Denn manchmal macht man sich vielleicht mental es schwieriger, als es dann schlussendlich ist. Man denkt, boah, ich bin jetzt 4 Wochen vom Wettkampf, voll shredded, vielleicht muss es mir scheiße gehen, ne? Aber mhm, vielleicht ist es gar nicht so.
Ja.
Ne? Vielleicht brauchst du auch nur 2 Wochen Diet Break und dann wird es dir wieder besser gehen. Das gilt nicht für jeden, aber ab wann dein Testo-Wert droppt, ist ja recht individuell.
Mhm.
Und ja, es gibt auch bestimmt unterschiedliche Szenarien, wo du die gleiche Person mit mehr Magermasse hast und dann vielleicht trotzdem einen späteren Testo-Drop erfährst. Kann ja auch sein, weiß ich ja nicht. Ne? Gibt halt keine Daten dazu. Es gibt 4, 5 Case Studies,
ja,
mit Natural Bodybuildern.
Ich glaube, da, ne, ist der Testo-Wert bis zu 60% oder
genau,
so fast gefallen. Das sind, glaube ich, doch noch extrem Beispiele, wenn ich was drüber.
Klar, die Frage ist, wie haben die diätet? Mhm. Wie war der Stress von außen? Kann man das optimieren? Ist es vielleicht einfach immer so? Also egal, wie viel Magermasse du hast, egal, was du tust, egal, wie deine Genetik ist, aber ja, kleine Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Vielleicht fallen die auch bei mir größer aus. Man weiß es halt einfach nicht und das würde ich gerne jetzt nochmal für mich praktisch herausfinden, indem ich öfter Blutbilder mache.
Was sind andere Werte, die du dir noch gerne anschauen würdest? Vor allem so bei Mikronährstoffen ist das ja, denke ich, auch ganz interessant.
Ja.
So, von welchen Spurenelementen hat man jetzt wie viel im Körper vorhanden? Was muss man eventuell nochmal vermehrt supplementieren oder,
ja,
oder so? Wo sollte man dann vielleicht in der Ernährung drauf achten? Das wäre dann, glaube ich, auch noch ganz interessant.
Ja. Also ich habe ein Video dazu gemacht. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr euch das gerne reinziehen mit meinem Blutbild. Man kann wirklich extrem viel nehmen. Ich denke, wenn man symptomfrei ist, boah, ob man dann alle möglichen Parameter nehmen sollte, ist halt auch wieder fragwürdig.
Mhm.
Ne? Aber grundlegend hier in Deutschland D3. Ich habe zum Beispiel einen Mangel, obwohl ich supplementiere.
Mhm.
Jetzt supplementiere ich auch einfach mehr. Ne?
Ja.
Also ich habe X supplementiert, jetzt gibt es halt X plus Y sozusagen. Mhm. Ne? Und ja, vielleicht B12 auch noch, Eisen eventuell auch noch, je nachdem, wie man sich halt ernährt. Ja, Homozysteinwert eventuell. Mal ein großes und kleines Blutbild machen schadet eh nie. Ne? Da kann man gucken, ob alles im Bereich des Sinnvollen sich befindet. Aber jetzt einen ganz speziellen Wert, wo ich sage, den muss man nehmen, wenn man komplett symptomfrei und nelly ist, würde ich einfach nur von den Symptomen abhängig machen. Also ich bin öfter auch mal ein bisschen müde und abgeschlagen, deswegen habe ich auch zum Beispiel Eisen messen lassen. So, ne? Und wie gesagt, B12, D3, Testo, freies Testo, wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Genau, bei der Schilddrüse, TSH, ich habe direkt T3 und T4 genommen, ne? Also TSH stimuliert ja die Schilddrüse, um halt T3 zu produzieren. Und wenn der Wert halt zum Beispiel zu hoch ist, dann weißt du eigentlich so, eventuell produzierst du zu wenig T3, ansonsten wäre der TSH-Wert nicht so hoch. Aber ich meine, wenn du dich nicht abgeschlagen fühlst, wenn du gut diäten kannst, so, warum solltest du die Schilddrüse messen lassen? Kostet ja auch alles, ne? Bei mir ist es so, ich setze das steuerlich auch ab, weil ich davon ein Video mache. Ich sag nur Vorteil ab, deswegen habe ich einfach mal alles halbwegs Relevante so genommen, ne?
War es ein großes Blutbild, was du gemacht
hast? War ein großes Blutbild, es war ein kleines Blutbild. Ich weiß gar nicht, ob das große das kleine inkludiert. So krass belesen bin ich da auch nicht, aber ich habe einfach gesagt, so, nimm einfach alles plus das, das und das. Ne?
Perfekt.
Genau, bei B12 vielleicht Holo-TC-Wert nehmen, der kostet halt auch irgendwie 30 Euro oder so, aber wenn man wirklich wissen will, wie man mit dem B12 so liegt oder bei dem B12 so liegt, dann sollte man den Holo-TC-Wert nehmen. Genau, man könnte auch gucken, okay, in unseren Breitengraden, was für Mängel herrschen da, Folsäure, was auch immer, und das kann man dann auch nochmal nehmen. Aber bei mir war alles echt richtig gut. Auch so, ich sag mal, LDL-HDL-Quotient, wo man in der Offseason schon am Ende sagen könnte, okay, man hat ja jetzt 8 Kilo zugelegt in den letzten 6, 7 Monaten oder 5 Monaten. Man ist Peak vom Gewicht so und dann sind diese Werte eh immer wahrscheinlich schlechter generell als jetzt kurz vor der Wettkampfdiät, ne, weil man halt viel weniger Fett hat und viel weniger auch Nahrung konsumiert und alles, aber war alles eigentlich tipptopp.
Ja. Wunderbar.
Ich werde Fitzio Macros seit 10 Jahren.
Ja.
Ja.
Safe.
Fast 10 Jahre, genau. Und alles wirklich sehr, sehr gut. Und Vitamine, Mineralstoffe.
Gemüse immer aus der Mikrowelle.
Gemüse immer aus der Mikrowelle.
Mache ich auch schon seit Jahren so. Funktioniert super.
Ja, so, keine Ahnung, man isst ja auch nicht nur diese Portion, sondern das ist ja so die Base-Portion.
Ja.
Und selbst wenn da 50% Mikros weg wären, so unglaublich groß ist der Mikronährstoffbedarf ja nicht. Ne? Also je nachdem, von welchem Mikro man spricht, aber so von den gängigen. Ne?
Ja.
Und ich nehme ja auch immer so Vitamin Stack sozusagen zum Absichern. Also ich bin auf jeden Fall abgesichert, so auf vier verschiedenen Ebenen.
Ja.
Genau. Aber sowas wie Eisen zum Beispiel, wenn du halt kaum tierische Produkte konsumierst, keine Hülsenfrüchte, Linsen sind Hülsenfrüchte.
Hülsenfrüchte.
Okay, Früchte kamen mir gerade in den Sinn, passt irgendwie nicht, aber Hülsenfrüchte,
ja.
Ja, dann könnte man das auch nehmen, ja, eventuell. Ja, die 3B12, genau. Das sind so Sachen, so typische Sachen, die man in der heutigen Ernährung vielleicht nicht so in üppigen Maßen bekommt. Gerade als Kellerkind, keine Sonne, alles dunkel, schwärzere Haut sozusagen, also dunklere Haut, schwarze Haare. Ja. Da ist der Bedarf eventuell ein bisschen höher.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen individuell, wie viel du überhaupt abspeichern kannst, wie hoch die Absorptionsrate ist. Ne? Also all diese Faktoren muss man eigentlich auch berücksichtigen. Und deswegen alle paar Jahre im Blutbild. Schadet nicht.
Mhm. Ja. Cool. Was mich noch interessieren würde, so wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im Laufe deiner nächsten Wettkampfdiät dann regelmäßig ein Blutbild machst, dann siehst du, okay, Testosteron fällt erst ab 12 Weeks out, sage ich mal so ein bisschen ab. Wäre das dann ein Grund für dich zu sagen, okay, in der nächsten Off-Season befinde ich mich den Großteil so in diesem Körperfettbereich,
ja, voll,
wo dann auch alles noch intakt ist, oder denkst du vielleicht auch, dass du auch mit einem etwas höheren Körperfettanteil vielleicht ein bisschen besser Muskulatur aufbauen kannst? Da gibt es ja jetzt auch immer so eine kleine Debatte so über das Thema so
P-Ratio
und Insulinsensibilität. Genau,
gab's auch schon mal.
Kommt jetzt ab, ein bisschen hoch von Stronger by Science, Greg Knuckles, Eric Traxler, die haben da viel zugemacht, und Menno Hanselmans hat jetzt auch nochmal darauf reagiert, und da gab es so ein kleines Hin und Her. Fand ich ganz interessant, weil so der Gedanke ist halt, okay, wenn du mit einem Körperfettanteil höher gehst, dann verschlechtert sich ab einem gewissen Punkt deine Insulinsensibilität, und darüber kommt es dazu, dass die Partitioning Ratio sich verschlechtert. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kilo Körpermasse zunimmt, dann hast du jetzt vielleicht 500 Gramm davon Fettmasse, 500 Gramm Lean Body Mass, also Muskelmasse. Und wenn du jetzt mit dem Körperfettanteil sukzessiv höher gehst, vielleicht dann diese magische Grenze 20% oder so mal überschreitest, dann geht das vielleicht dahin, dass du bei einem Kilo Gewichtszunahme dann nur noch 400 Gramm Muskulatur zunimmst, aber 600 Gramm Fettmasse.
Ja, ne?
Dass das Verhältnis zwischen Fettmasse und Muskulatur sich mit zunehmendem Körperfettanteil verschlechtert. Was da so dein Take, hast du da vielleicht auch anekdotisch irgendwas so jetzt bei dir über die Jahre so erkennen können, oder?
Ja, also zu lean, glaube ich, ist auf jeden Fall nicht gut.
Mhm.
Die Frage ist halt nur, wo ist das obere Limit?
Mhm.
Gibt es ein oberes Limit? Ich glaube, auch Insulinsensibilität kannst du mich ja berücksichtigen. Korrigieren, falls ich falsch liege. Aber sollte mit einem sehr hohen Trainingsvolumen eh nicht so das Problem sein.
Nein.
Also man ist ja eh sowieso, wenn man Kraftsport betreibt, schon recht sensibel.
Mhm.
Ob man jetzt 15 hat oder 20, schwer zu sagen. Vor allem, warum solltest du mit 20% überhaupt noch zunehmen müssen? Eigentlich brauchst du es ja gar nicht mehr. Theoretisch könntest du das Gewicht ja halten.
Mhm.
Und du hättest so viel Energie zur Verfügung durch deine Fettreserven, dass du auch recompen könntest. So ist ja halt die Frage, ob überhaupt ein Zuwachs mit über 25% KFA noch überhaupt Sinn macht.
Ja.
So aus energetischer Sicht, weil im Prinzip, wenn du genug Energie hast, um alles zu füttern, um deine Regeneration zu füttern, und wir wissen, dass halt die, ich sag mal, Fettoxidation, also wie viel Energie du aus Fett ziehen kannst, auch stark mit dem Körperfettanteil oder mit deiner gesamten Fettmasse korreliert. Und wenn die eben sehr hoch ist, warum überhaupt im Kalorienplus sich befinden?
Mhm.
Oder dann, ja, keine Ahnung, könnte man auch mit 25% KFA rumchillen und wahrscheinlich auch so gut Muskeln aufbauen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das mache ich auch öfter mit Klienten, wenn wir da über mehrere Monate wirklich stark an Gewicht zugenommen haben, dass man dann auch mal so eine kleine Gain-Taining-Phase einlegt, so, wo man dann ein, zwei Monate dann vielleicht auch einfach mal auf Maintenance-Kalorien unterwegs ist. Ja, weil wie du sagst, der Körper hat ja noch genügend Energie gespeichert. Ich gebe da mal so eine Lagerhaus-Analogie raus. Wenn man ist in so einem Warenhaus im Prinzip, man hat überall seine Waren gespeichert und tagtäglich wird neue Ware zugeliefert und auch gleichzeitig wieder rausgeschickt. Und wenn er halt extrem viel Körperfett hat, dann ist das Lagerhaus natürlich voll gefüllt und du bist gar nicht so auf die Energie, die dann von außen angewiesen wird, zugeführt wird, angewiesen, ja, ja. Weil du hast genügend Waren, du kommst den Aufträgen immer nach und dementsprechend ja, ist dann eben auch so ein hoher Kalorienüberschuss vom generellen Kalorienüberschuss bei höheren Körperfettanteilen von mich gar nicht mehr so nötig, um halt ein Training Leistung zu bringen, cool. Um Muskelaufbau zu stärken. Ja, ja. Deswegen, ja, das ist ein nicht guter Punkt. Was da auch noch zu sagen gibt, ist ja auch so immer so diese Sumo-Ringer-Analogie.
Ja, ja, weil die größte fettfreie Masse haben.
Genau, und, so, ne? Ja, und die ja auch gleichzeitig irgendwo sehr viel Körperfett haben.
Ja. Ne? Ja, die Frage ist halt auch immer, wie man das Ganze angeht vom Studiendesign. Also ich überlege mir so, okay, dann hast du halt vielleicht viel mehr Leute mit einem höheren Körperfettanteil. Die haben aber auch generell mehr Magermasse. Okay, ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wenn du sehr viel Magermasse hast, jeder weitere Magermassenzuwachs auch schwerer einfach vonstatten geht. Mhm. Wenn du jetzt einen Sumo-Ringer hast mit 140 Kilo Magermasse, boah, keine Ahnung, klar, wenn der zulegt, dann wird der nicht noch muskulöser, weil es halt noch schwerer wird, überhaupt Magermasse aufzubauen. Ne? Mhm. Interessant wäre es, wenn man dann halt wirklich gleiche Athleten hätte, mit gleichem hormonellen Profil, praktisch Zwillinge oder was auch immer, die auch noch zufälligerweise genau genetisch trotzdem noch gleich sind, weil du Zwilling bist, heißt ja noch lange nicht, dass wir den gleichen Testosteronwert haben. Ja. Und dann müsste man noch genau den gleichen Magermassegehalt und Trainingsgrad haben, weil wenn du schwerer bist, dann ist ja auch jeder Schritt, den du machst, irgendwo anabola, weil du ja schwerer bist. Ja. Das ist halt die Frage, okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass im Schnitt fettere Menschen mehr Magermasse mit sich rumschleppen und dann jeder weitere Magermassenzuwachs auch schwerer ist.
Ja. Halt ja, klar, sie passen sich natürlich immer auf.
Gibt es neue Daten zu? Weil als ich damals mich ein bisschen darüber beschäftigt habe oder ich sag mal damit beschäftigt habe, hieß es noch, oder war der Konsens sowas wie, die Daten, die wir dazu haben, die Studien, die wir dazu haben, sind echt nicht gut vom Design. Weil klar, grundlegend leanere Menschen haben vielleicht höhere Hormonlevel, so, weil von Natur aus, wenn du halt muskulöser bist, und ich sag mal so, dieser Mesomorph-Typ, das gibt's natürlich nicht, aber so vom Knochenbau, von den Muskelbäuchen, vom Hormonwert und du vielleicht von Natur aus einfach leaner bist aufgrund deines Hormonhaushalts, wenn man dir dann auch noch mehr Essen gibt, guess what, du wirst vielleicht weniger fett und mehr Muskeln aufbauen. Mhm. Und wenn du halt so diesen typischen Beta-Mann dann nimmst, der dann warum auch immer Low Testo hat oder wie auch immer und ihm dann mehr Essen gibst, ja, guess what? Klar wird er mehr Fett einlagern. Und das liegt eher an der hormonellen Situation und nicht, dass seine P-Ratio jetzt durch seinen Körperfettanteil schlechter geworden ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Das verstehe ich, ja. Es ist ein sehr schwer greifbares Thema,
finde ich. Sehr schwer greifbar, ja.
Ja, auch generell einfach so diese Bestimmung des Körperfettanteils. Das kann man natürlich machen, mal so ne, auf gut Glück mal seinen Anteil schätzen. Aber dieser Wert, ich finde, der ist nicht besonders viel sagen, einfach weil das auch eine extrem individuelle Sache ist. Das sehe ich halt, wenn ich halt mit Leuten zusammenarbeite. So, der eine, der ist halt, keine Ahnung, würde ich mal schätzen, irgendwie so bei 11 oder 12% Körperfett und hat halt Leptinwerte, die sind halt through the roof, der hat halt gar keinen Hunger mehr, ist total gesättigt den ganzen Tag. Und dann hast du halt jemanden, der ist bei 23% KFA und der kann essen wie ein Mähdrescher, ne?
Nee.
Kennst du, ne? Ja, ne, das ist halt auch so ein Punkt, wo man da, glaube ich, keine klare Linie irgendwie ziehen kann und irgendwie pauschalisieren kann. Du darfst auf keinen Fall im Aufbau über 20% gehen. Ich finde, man sollte da viel mehr so, ja, sich eben anschauen, okay, wie geht's mir jetzt mit dem Körperfettanteil, wie ist vielleicht auch mein Appetit und mein Hungergefühl und wie gefalle ich mir vielleicht auch selbst in dem Look, weil ich denke, ne, solange das alles in einem Bereich ist, wo du nicht zu lean bist, macht wahrscheinlich der Körperfettanteil gar nicht so viel aus darüber, wie die Rate am Muskelaufbau letztendlich
ist. Ich denke auch nicht. Das ist meiner Meinung nach auch viel stärker vom Stress abhängig, von den Regenerationskapazitäten. Ich glaube, so eine richtige P-Ratio, boah, schwierig, ob es im Körper so einen Mechanismus gibt, wo du dann ganz genau erkennen kannst dann, okay, wenn diese Hormone höher sind und diese wiederum niedriger und es ist nur KFA induziert, dann baut man mehr Fett auf und weniger Muskeln. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht daran, ehrlich gesagt. Wenn, dann ist es recht unsignifikant, insignifikant, wie auch immer. Denn am Ende des Tages, Bro, wenn du halt auch den ganzen Tag gestresst bist, weil du halt immer haushalten musst mit deinen Kalorien, dann könnte man auch ein Argument dafür finden, dass das dich so stark stresst, dass du dann wieder schlechter aufbaust, obwohl deine P-Ratio besser ist. Mhm. Also wenn du weniger Enjoyment hast, weniger Spaß hast, ja, weniger Beständigkeit hast, dich mehr stresst, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, diese ganzen Werte sind auch auf jeden Fall individuell. Weil, wie gesagt, es gibt halt Leute, die laufen mit 8% KFA rum, echten, und die haben gar keine Probleme, wahrscheinlich auch hormonell keine Probleme. Und dann gibt es halt Leute, die bei 8% KFA auch mal umkippen gerne öfter. Also, und ich kenne auch einen, der hat mit mir gepreppt, der war bei 10% KFA oder was und ist halt immer wieder umgekippt. Mhm. So vom Blutdruck oder was auch immer.
Ja, verrückt.
Und ich laufe mit 5% KFA rum und erzähle jedem, das juckt mich nicht. Klar juckt mich das im Nachhinein schon, wenn ich wieder draußen bin,
ja,
aber in dem Moment halt gar nicht.
Ja. Ja, das ist krass. Ja, ey, ich glaube, wir wollten noch ein bisschen über den Minicut auch sprechen. Klar. Ich finde das Thema P-Ratio auch super behandelt. Also, ja, ich denke, viel mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen.
Sehr spekulativ alles.
Ja, ja,
man kann den ganzen Tag sich so ein bisschen im Kreis rumdrehen und überlegen, okay, was ist jetzt doch sinnvoller. Aber solange halt die Daten sehr, sehr spekulativ sind, kann man halt einfach nur versuchen, die Daten noch besser zu interpretieren, aber das macht die Daten nicht viel besser. Mhm. Aber wie gesagt, die Aussage bezieht sich jetzt nicht vielleicht auf die aktuelle Debatte. Mhm. Vielleicht kamen ja neue Sachen raus, ich weiß es ja nicht.
Ich glaube, der Konsens ist vielleicht am Ende des Tages dann auch wieder, okay, wir brauchen vielleicht noch bessere Daten.
Ja,
das hat noch nie ein Wissenschaftler nicht gesagt. So. Ja. Ich glaube, es geht so ein bisschen dahin, dass es vermutlich gar nicht so relevant ist mit dem Körperfettanteil und dass man auch mit etwas höherem KFA doch gleiche Erfolge erzielen kann, wie auch mit einem etwas geringeren. Also ich glaube, da ging es schon ein bisschen in die Richtung. Aber hört euch auf jeden Fall nochmal den Stuff von Stronger by Science an, das ist alles auf Englisch. Wenn ihr der Sprache mächtig seid, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen.
Was haben die denn gesagt? Waren die eher pro P-Ratio? Oder?
Ja, Traxler und Knuckles waren eher gegen. Also
okay,
ja, eher dagegen, dass sich die P-Ratio mit zunehmendem Körperfettanteil verschlechtert.
Lustig, weil das sind auch die, die mehr KFA haben.
Ja,
man versucht nur seine, ja, man versucht nur seine Position zu rechtfertigen.
Stimmt, und dann
ist immer lieb, ne?
Ja, Sepp, lass uns noch mal kurz jetzt über deine Zukunftspläne sprechen und damit dann auch die Episode dann so ein bisschen abschließen. Du hast jetzt deine Wettkampf-Prep einfach auf nächstes Jahr Herbst verschoben.
Ja, soweit möglich, ne?
Wie sieht da jetzt so die zeitliche Planung aus? Willst du jetzt mit dem Minicut auch gucken, dass du ja vielleicht den Körperfettanteil wieder ein bisschen runterbringst, um dann danach wieder längere Zeit aufbauen zu können, oder willst du den KFA dann vielleicht auch bis zum Prep-Start oder so mehr oder weniger halten?
Ja, ist ja. Das ist der Plan. Also ich wollte so auf 96 circa runter, mhm, ist eigentlich ein guter Wert bei mir. Und dann wollte ich ein bisschen recompen, mhm, wenn möglich. Mhm. Jetzt natürlich immer fraglich, ob das so gut geht. Ich glaube schon, dass es sehr gut geht. Also vor allem, wenn du nicht zu lean bist. Und 96 ist für mich ein richtig guter Wert, weil ich glaube, ich könnte dieses Jahr schon so 88 Kilo auf die Bühne bringen, so circa, denke ich, plus minus.
Nice.
Und dann denke ich, bin ich halt wirklich 10 Kilo entfernt von Lowest Weigh-In.
Ja.
Und dafür gebe ich mir dann 26, 24 Wochen. Genau. Das ist der Plan.
Perfekt. Ja. Hört sich gut an. Wunderbar.
Die letzte Prep habe ich mit 103 Kilo begonnen.
Mhm.
Also die letzte, mhm, die jetzt im, ja, Sommer.
Ja, bist jetzt deutlich, hast du eine deutlich bessere Startposition.
Genau, genau. Das war ja auch, im letzten Jahr war das ja auch so eine Nacht-im-Nebel-Aktion, weißt du?
Ja.
Die haben ja uns gar nicht gesagt, dass die Gyms aufmachen und ich war so voll am Struggeln, soll ich trotzdem preppen, soll ich nicht preppen? Und dann hieß es, ja, die Gyms machen nächste Woche auf und ich so, okay, ich prep.
Ja, let's go.
Ja, let's go. Hat aber sehr gut funktioniert eigentlich. Ja. Bin krass über Steps gekommen.
Ja, wir haben ja auch in der letzten Episode darüber gesprochen, ich meine, das waren dann 25.000 oder so.
Ja, am Ende waren es jeden Tag 25.000.
Das ist richtig wild. Also
ja, bei dem Wetter ist es natürlich echt richtig räudig, so viel gehen zu müssen, aber wenn das Wetter gut ist, Mann, dann macht es echt Spaß,
finde ich. Ja, ich liebe es auch. Also die Sonne draußen ist schon nett. Hier auch in der Gegend haben wir jetzt auch am Wochenende.
Zeige ich dir ein bisschen.
Ja, zeig mal die Feldwege.
Ja, ja.
Wir sind schon ein bisschen hier rumgetingelt, schon ein bisschen geguckt, wo man so lang gehen kann, aber...
Es gibt hier eine richtig gute Runde, und zwar die macht genau 10.000 Steps. Das ist 10.000 Step Round. Das ist einmal so, einmal rum, voll idyllisch, durch den Wald, richtig entspannt.
Ja. Ja. Super, die machen wir dann mal im nächsten
Mal. Safe.
Ich bin ja auch gerade in der Prep.
Ja, machen wir gleich.
Machen wir gleich. Oh. Ja, ich muss gleich noch liften, ne? Zweite Einheit des Tages.
Kannst du dann reinmachen. Die Steps müssen reinkommen, ich lasse schon.
Heute noch nicht viel.
Ich war ja,
trainiert.
Dann zieh dir gleich die Jacke an und gib ihm. Ich brauche einen Step-Partner.
Sonst. Ja, ja. Kriegen wir hin. Nee, können wir auf jeden Fall machen. Aber nicht heute. Heute steht bei mir noch die zweite Trainingseinheit des Tages. Okay. Ich bin auch mit unterwegs gerade.
Ja, wunderbar, Leute. Dann bedanke ich mich schon mal hier fürs Zuhören. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit einem Q&A. Wir haben uns ein paar Fragen von der Community eingeholt. Und die Episode wird dann zweigeteilt werden. Sepp, ich bedanke mich schon mal jetzt hier für deine Zeit. Werde auch das Video, was du vorhin angesprochen hast, zu deinem Blutbild auch nochmal einfach unten in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr euch das da auch direkt reinziehen. Auch den Artikel von Stronger by Science.
Alles
in die Show Notes. Zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Was hörst du gerade gern? Hast du
irgendeine? So, let me check. So, was zeigt der mir denn hier? Für Gym oder normalerweise?
Komplett egal. Also, was du gerade einfach gern hörst. Ich finde mittlerweile so die Musik auch abseits vom Training ist ähnlich wichtig wie im Training. Vor allen Dingen so nach dem Training, um so ein bisschen zu entspannen, ne, aus diesem sympathischen Zustand so ein bisschen rauszukommen. Da höre ich auch gerne halt so richtig entspannte Musik oder höre ich einfach so ein bisschen relaxed. Vielleicht hast du da auch was.
Ja, ja, dann Ball with You von 21 Savage.
Sehr nice.
Entspannt.
Okay, cool.
So ein richtiges nach Hause fahren, weißt du, im nach Auto,
Training,
nach dem Training.
Ja, ja, ja. Trinken.
Auf der Autobahn, weißt du?
Ja, ja.
300 in
deinem Job. Ja, zu gut an. Ich nehme von OTW 24 Trap Star ist das Lied. Auch entspannt. Also ja, für eure Post-Workout-Playlist dann zwei Tracks hier. Genau, dann machen wir jetzt gleich weiter mit dem Q&A. Danke fürs Einschalten und wir hören uns.
Ciao, ciao.